Wieder mal hat mir das sehr gefallen, was ihr vorgetragen habt. Kann man sehr gut verstehen, eure Lieder, und ihr habt die sehr sorgfältig ausgewählt, dass die auch immer schön zu dem Thema passen. Gibt es Leben nach dem Tod? So haben wir das Thema von heute Abend überschrieben. Nun, wir kennen ja manche Sprüche, die mit Leben und Tod zu tun haben. Ja? Nichts, sagt man, ist so sicher wie was? Wie die Steuern und der Tod. So sagt man, ja? Wobei ich bei den Steuern hinzufügen muss, wenn du die richtigen Berater hast, da kannst du die meisten der Steuern noch umgehen. Aber egal, welche Berater du hast in Bezug auf Tod, den umgehst du nicht. Der wird dich ereilen. Als Barry Grunau am Freitagmorgen zur Arbeit ging, da dachte er gar nicht daran, dass er nie mehr nach Hause kommen würde. Das war der letzte Tag vor den großen Ferien in der Lake Worth Mittelschule in Florida. Herr Grunau unterrichtete dort die 7. Klasse, und es war genau 4:15, als ihn ein 13-jähriger Junge mit einer halbautomatischen Pistole auf dem Flur erschossen hat. Gerade mal 15 Minuten vor Schulschluss, bevor die Ferien beginnen. Und Barry Grunau hinterließ eine Frau, einen 5-jährigen Sohn und ein Baby. Oder ein anderer Mann mit Namen James Fix, der war Autor und Verfechter von Jogging zur Vorbeugung von Erkrankungen an den Herzkranzgefäßen. Und obwohl er sich sehr viel Mühe gab und einen großen Fankreis um sich hatte, er hat sich sehr viel Mühe gegeben, gesund zu leben, starb er im Alter von 52 Jahren an einem Herzinfarkt. Ja? Ironischerweise während eines Dauerlaufs. Aber warum ich diese Beispiele erzähle, ist einfach. Ich will damit einfach zeigen, wie kurz das Leben eigentlich sein kann und dass wir es einfach nicht in der Hand haben, darüber zu bestimmen, wann unser Leben zu Ende geht. Die Bibel schreibt im Neuen Testament über das Leben und über die Dauer des Lebens im Jakobusbrief, Kapitel 4. Was ist denn euer Leben? Ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Sehr trefflich formuliert vom Wort Gottes. Und Moses, dieser alte Mann, der sagte zu Gott vor 3.500 Jahren über das Leben des Menschen im Psalm 90: Du Gott schwemmst sie hinweg, sie sind wie ein Schlaf. Sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost, am Mittag blüht es auf und sprost auf, und am Abend welkt es und verdorrt. Und er hat damit bildhaft umschrieben, wie das Leben eines Menschen abläuft. Und wir wissen alle, liebe Freunde, dass wir sterben müssen. Das ist jedem von euch bekannt, theoretisch. Aber wir denken nicht gerne drüber nach. Wir verschwenden nicht gerne Gedanken an den Tod. Gewissermaßen, wir verdrängen das. Wir setzen uns mit unserem persönlichen Tod fast nie richtig auseinander. Manchmal geht es sogar so weit, dass wir uns bewusst oder unbewusst gegen den Tod stemmen, indem wir uns vielleicht mit Arbeit zuschütten, damit wir gar keine Zeit haben, an den Tod zu denken. Oder wir halten Diäten, oder wir treiben Sport, wir fahren Fahrrad, oder wir versuchen, Gewicht zu reduzieren, oder wir achten auf den Cholesterinspiegel. Oder wir hören auf zu rauchen und wir essen nur noch einen Big Mac statt wie früher zwei. Das kennen wir doch alle, ja? Und im Grunde genommen sind diese Dinge ja gar nicht schlecht in sich selbst, sondern wir sollen ja mit unserem Körper, den Gott uns geschenkt hat, vernünftig umgehen. Aber ich sage, und davon bin ich überzeugt, dass dieser heutige Jugend- und Gesundheitswahn, der geht weiter als nur darum, fit zu bleiben. Der geht weiter. Weil ich glaube, er berührt eine tiefe Unsicherheit in uns. Und wir versuchen irgendwie, um jeden Preis gesund zu bleiben. Weil wir einfach nicht sterben wollen. Und wir wollen nicht sterben, weil wir uns einfach nicht sicher sind, was danach kommt. Das ist wie eine dunkle Wand vor uns, wo wir Angst haben, darauf zuzugehen, weil wir nicht wissen, was ist dahinter. Und deswegen versucht der Mensch einfach so von sich heraus, so fast automatisch, fast mechanisch, einfach das gar nicht dran zu denken. Das ist also eine tief in uns verwurzelte Furcht vor dem Tod, von der die Bibel sogar sagt, dass der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, auch deswegen gestorben ist am Kreuz, um uns Menschen von dieser Furcht zu befreien. Das war einer der Gründe, warum er am Kreuz gestorben ist, um uns von dieser Furcht zu befreien. Wir lesen das in der Bibel im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 2. Jesus, steht da, ist gekommen, um durch seinen Tod den Teufel zu entmachten, der die Macht über den Tod hatte. Und er konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Also im Grunde genommen, früher oder später, das wissen wir alle, werden wir alle sterben, und die Bibel erinnert uns daran, sehr sachlich und nüchtern. Und das liebe ich an der Bibel eigentlich, dass sie auch bei solchen Themen nicht irgendwie so mystisch verbrämt oder irgendwie so spektakulär oder aufgebauscht, sondern ganz sachlich und nüchtern erinnert uns die Bibel daran, dass wir alle eine Verabredung mit dem Tod haben. Im Hebräerbrief Kapitel 9 im Neuen Testament, da lesen wir, es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, und danach kommt das Gericht. Also wenn wir gestorben sind, gibt es keine Möglichkeit mehr, irgendwie etwas in unserem Lebensstil oder in unserer Gedankenwelt zu verändern. Dann ist alles fest abgeschlossen und dann kommt das Gericht, wo jeder vor Gott offenbar wird nach den Dingen, die er getan oder nicht getan hat. Also, und diese Verabredung, die wir mit dem Tod haben, liebe Freunde, die wird keiner von uns verpassen, diese Verabredung. Und das ist auch eine der Verabredungen, zu der keiner von uns zu spät kommt, sondern da kommen wir alle genau an dem Punkt an, der festgelegt ist von Gott in seiner Weisheit. Das ist so ähnlich wie bei der Geschichte, die ich mal gelesen habe von dem Kaiser von China. Der war an einem Sommermorgen, ließ er sich in seinem Rosengarten umhertragen. Und plötzlich sprang sein Obergärtner vor ihn und schmiss sich zu Boden und hat gesagt, erhabener Kaiser, geben Sie mir bitte Ihr schnellstes Pferd, das ich heute noch in Ihre ferne Burg Changa reiten kann. Und der Kaiser sagte zu ihm, ja, warum willst du denn in diese ferne Burg Changa so schnell kommen? Ja, sagte der Gärtner, heute Morgen dort bei den Rosenbüschen ist mir der Tod begegnet. Und er hat mir zugewinkt. Und ich hatte Angst. Und deswegen will ich dann Ihr schnellstes Pferd haben, um zu fliehen vor dem Tod in eure ferne Burg Changa. Und dann sagte der Kaiser zu ihm, ich gebe dir gerne mein Pferd, nimm es und reite. Und dann stürzte der Gärtner weg, wie von Furien gehetzt. Und der Kaiser wurde neugierig und kam dann von seinem Thron herunter und ging hinter die Rosenbüsche. Und da tatsächlich sieht er den Tod mit seiner Sense. Und er sagt zu dem Tod, wie konntest du nur meinen Gärtner so erschrecken? Und daraufhin sagt der Tod zu ihm, erhabener Kaiser, ich wollte ihn gar nicht erschrecken. Ich habe mich nur sehr gewundert, ihn hier zu sehen, weil heute Morgen der Herr des Himmels mir den Auftrag gegeben hat, deinen Gärtner heute Abend in deiner fernen Burg Changa abzuholen. Interessante Geschichte, ja? Was ich damit sagen will, ist, wenn der Sensenmann bei dir zu Hause vor der Tür steht und anklopft, kannst du dich nicht durch die Hintertür wegmachen. Das funktioniert einfach nicht. Und deshalb sollten die letzten Fragen des Lebens so schnell wie möglich beantwortet werden. Und ich kann dir nur sagen, lieber Freund, dass nur der biblische Glauben tragfähige Antworten auf diese letzten Fragen uns bietet. Nur der biblische Glauben, so wie es uns die Bibel, Gottes Wort, an die Hand gibt. So wie zum Beispiel alles andere, was wir hören über dieses Thema, was nach dem Tod kommt und so weiter, Alles andere außerhalb des Wortes Gottes bleibt alles nur Spekulation oder persönliche Meinung. Nur im Wort Gottes finden wir wirklich tragfähige, glaubwürdige Antworten. Einige von diesen persönlichen Meinungen habe ich mal zusammengetragen in Interviews mit bekannten Persönlichkeiten. Da wurde also den Leuten, einigen prominenten Leuten, die Frage gestellt: Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Nun, einer von denen, der interviewt wurde, hieß Joachim Fuchsberger. Nun, der Joachim Fuchsberger, der ist vor einem Monat gestorben. Aber als dieses Interview gemacht wurde, da hatte er folgende Meinung zu dieser Frage: Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Da hat er Folgendes geantwortet: Daran denke ich nicht. Was bei mir ungeheuer ausgeprägt ist, ist ein Verdrängungsmechanismus. Wenn ich merke, ich komme an Grenzbereiche, für die mein Hirn nicht mehr ausreicht, höre ich auf. Wisst ihr, womit er aufgehört hat? Mit Nachdenken. Nicht weiterdenken. Wenn der an Grenzen kam, wo er sagte, das schaffe ich nicht, das ist alles dunkel, wie eine dunkle Mauer, höre ich auf zu denken. Verdrängungsmechanismus. Na, heute kann der leider nichts mehr verdrängen. Ich weiß nicht, wie er gestorben ist. Aber es hat mich schon sehr betroffen gemacht. Oder ein anderer Mann, dem man die Frage gestellt hat, ob er Angst vor dem Tod hat, mit Namen Oscar Lafontaine, Politiker. Der antwortete auf diese Frage, ob er Angst vor dem Tod hat: Da wir nicht wissen, was nach dem Tod ist, halte ich die Antwort des Sokrates für richtig. Es gibt keinen Grund, vor dem Tod Angst zu haben. Oder ein anderer Schauspieler, auch sehr bekannt und sehr beliebt, ich finde den auch sehr sympathisch, der heißt Mario Adorf. Kennt ihr wahrscheinlich auch, ja? Sehr sympathischer Mann. Hat immer in feinen Filmen mitgespielt, ja? Also dem wurde auch die Frage gestellt: Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Daraufhin sagte Mario Adorf: Ich bin ungläubig in dieser Hinsicht und glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Ich war immer der Meinung, dass hier die Musik spielt. Wir müssen das Leben, das wir haben, auf der Erde leben und versuchen, das Beste draus zu machen. Das ist eine der häufigsten Antworten, die man kriegt, wenn man auf der Straße Leute interviewt. Wozu leben Sie? Wenn ich frage, was ist der Sinn deines Lebens? Das Beste draus machen. Das Beste aus dem Leben machen. Aber ich sage dir, lieber Freund, schalte deinen Verdrängungsmechanismus, schalte den aus. Schalte den bitte aus und denke nach, hör nicht auf zu denken. Und so sympathisch der Mario Adorf auch ist, das Wichtigste ist nicht das Hier und Jetzt, sondern das Wichtigste ist das, was danach kommt, weil das hört nie mehr auf. Das bleibt für ewig. Und das Beste draus machen in diesem Zusammenhang heißt, Vorkehrungen zu treffen, dass man die Ewigkeit am richtigen Ort zubringt. Und das wäre im Himmel, in der Gegenwart Gottes. Das ist es, was es eigentlich bedeuten sollte, das Beste draus zu machen aus meinem Leben. Aber da werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen, am Ende dieser Botschaft. Nun, in dieser Predigt möchte ich zwei Fragen klären. Die erste Frage heißt: Gibt es Leben nach dem Tod? Und die zweite Frage: Können wir uns da auch ganz sicher sein bei der Antwort, die wir auf die erste Frage geben? Und ich glaube, dass die zweite Frage viel wichtiger als die erste ist. Und der Grund ist auch einfach, weil die meisten Menschen auf unserer Welt ohnehin an irgendeine Form des Weiterlebens nach dem Tod glauben. Also wenn ich die erste Frage mit Ja beantworten würde, dann würde ich sowieso nur das bestätigen, was ohnehin die meisten Menschen glauben. Es gibt kaum einen Menschen, der sagt, es gibt nichts nach dem Tod, gar nichts. Aber die zweite Frage, die packt uns: Können wir uns denn sicher sein, dass es da nach dem Tod weitergeht? Können wir uns da ganz sicher sein? Weil ich glaube, wenn du am Grab eines geliebten Menschen stehst und wenn dann der Augenblick gekommen ist, dass du dich zum letzten Mal verabschiedest, dann helfen im Grunde genommen keine Theorien. Oder da müssen wir wissen, ob es ein Wiedersehen mit unseren Lieben gibt, da helfen keine vagen Hoffnungen oder Wünsche wie Schlag auf die Schulter, Kopf hoch, Junge, Leben geht weiter. Wir kennen solche Sprüche. Nein, wenn wir da am Grab stehen, dann wollen wir wissen, war es das jetzt? Oder gibt es doch noch irgendwie ein Wiedersehen? Wir müssen einfach wissen, ob der Tod das Ende ist oder nicht. Und mir ist natürlich klar, liebe Freunde, dass ich euch heute Abend keine Ergebnisse aus irgendeinem Labor vorlegen kann, weil die Seele, dieses unsterbliche, kostbare Ding, was wir in uns haben, weil die Seele der Teil des Menschen ist, der weder gemessen noch gewogen werden kann. Ja? Die Seele hat weder Maß noch Form und die Seele kann auch keiner wissenschaftlichen Analyse unterworfen werden. Vor einigen Jahren habe ich tatsächlich mal in einer Zeitschrift gelesen, dass Wissenschaftler einen Menschen, der im Begriff war zu sterben, das ist kein Witz, hat man wirklich versucht. Man hat einen Menschen, der im Sterben lag, auf eine Präzisionswaage gelegt und hat ihn gewogen aufs tausendste Gramm, weil man wollte, wenn er gestorben war, ihn nochmal drauflegen, um zu sehen, ob irgendetwas fehlt. Ob da irgendetwas entwichen ist, sowas, was Christen als Seele bezeichnen. Und natürlich war das alles Unsinn, weil beim Tod stirbt nur dein physischer Körper. Und das kann sehr wohl gemessen werden. Aber die Seele liegt außerhalb der Reichweite von Labors. Und das bedeutet natürlich nicht, dass es die Seele nicht gibt. Nein, nein, überhaupt nicht. Sondern das bedeutet nur, dass wir woanders suchen müssen, wenn wir über die Seele Gewissheit haben wollen, was mit der Seele ist. Und ich nenne euch heute Abend 5 gute Gründe, an ein Leben nach dem Tod zu glauben. Und da beginne ich gleich mal mit dem ersten Grund, den ich euch nenne. Und der erste Grund, warum ich an ein Leben nach dem Tod glaube, ist genau das, was ich vorher schon mal erwähnt habe, nämlich der weltweite Glauben an ein Leben nach dem Tod. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht habt, aber es gibt auf der ganzen Welt keine Gesellschaft, es gibt auf der ganzen Welt keine Volksgruppe, weder im Altertum noch in der modernen Zeit, keine, die nicht irgendwie an die Unsterblichkeit der menschlichen Seele geglaubt hätte. Keine. Egal ob in Feuerland oder in Grönland bei den Eskimos, egal ob in den tiefen Urwäldern Brasiliens oder in Papua-Neuguinea, es gibt keine Volksgruppe, die nicht irgendeine Vorstellung hätte, dass nach dem Tod es irgendwo weitergeht. Keiner. Ja, ich weiß, da gibt es gewaltige Unterschiede in den Vorstellungen. Gewaltige Unterschiede. Aber es bleibt, keine Volksgruppe gibt es, die davon ausgeht, alles Schluss, 3 Meter unter der Grasnarbe. Und ich weiß, dass diese Unterschiede in den Vorstellungen, wie es weitergeht, was wir danach erwarten, diese Vorstellungen, die hängen ganz eng zusammen von der Vorstellung, wie man sich Gott vorstellt. Und je weiter man sich von der Vorstellung wirklich des Gottes entfernt, wie er sich uns in der Bibel offenbart, je weiter man davon sich entfernt, je bizarrer werden die Vorstellungen von dem, was nach dem Tod passiert mit uns. Also, und das ist ganz interessant, wie unterschiedlich die Menschen verschiedener Glaubensrichtungen so diesen Wechsel ins Jenseits beschrieben haben. Manche haben das sehr poetisch gemacht. Da habe ich also einiges gelesen, das mir auch sehr gefallen hat, wie zum Beispiel von einem Christen, wie der beschrieben hat, wie er sich das vorstellt, den Wechsel vom Diesseits ins Jenseits. Und der Mann hieß Benjamin Franklin. Der Benjamin Franklin, der war also ein Buchdrucker und er war auch der Erfinder des Blitzableiters. So, und der hat geschrieben, und das wurde dann auch auf seinen Grabstein gemeißelt, der hat geschrieben, hier ruht der Leib des Buchdruckers Benjamin Franklin, gleich dem Einband eines alten Buches, aus dem der Inhalt herausgenommen und seine Aufschrift und Vergoldung beraubt ist. Aber das Werk selbst wird nicht verloren sein, sondern es wird einmal wieder erscheinen in einer neueren, schöneren Ausgabe, durchgesehen und verbessert von dem Verfasser. Ist das nicht eine schöne Formulierung, wie der Wechsel stattfindet von einem Buchdrucker oder von einem Buchbinder? Also ich fand das sehr, sehr schön. Also ganz sicherlich gibt es große kulturabhängige Unterschiede in der Ausprägung dieser Vorstellungen eines Lebens nach dem Tod. Und diese unterschiedliche Ausprägung hängt zusammen mit der Vorstellung, wer Gott ist. Ganz gewaltig. Aber das eine bleibt, und darauf will ich einfach noch einmal hinweisen. Es gibt keine Gesellschaft und keine Volksgruppe, das nicht irgendeine Form des Glaubens an ein Leben nach dem Tod entwickelt hätte. Alle Menschen glauben das. Und da kommt einer, als ich über dieses Thema einmal geredet habe, kommt einer zu mir und sagte, doch, da gibt es doch jemand, der nicht dran glaubt, bei dem es nichts in dieser Beziehung gibt. Und zwar sagte er mir, was ist denn mit den Kommunisten? Das sind doch Atheisten. Die glauben doch nicht an ein Leben nach dem Tod, die glauben nicht an Gott und deswegen glauben die auch nicht an ein Leben nach dem Tod. Und das hat mich schon ein bisschen irritiert erstmal, bis ich dann mal ein bisschen drüber nachgedacht habe und dann mal im Internet rumgesurft bin. Und da kam ich zu dem Ergebnis, dass die meisten von diesen Kommunisten oder von diesen Atheisten eigentlich atheistischer reden, als sie wirklich sind. Weil echte Atheisten gibt es gar nicht so viele. Und als Beleg dafür kann ich euch nur mal nennen, da gab es einen Mann, einen Revolutionär, einen kommunistischen Revolutionär, der hieß Ho Chi Minh. Die Älteren haben den Namen schon mal gehört, Ho Chi Minh-Pfad in Vietnam, das war während des Vietnamkriegs. Ja? Also dieser Ho Chi Minh, der starb und dann wurde sein Testament verlesen. Und als sein Testament geöffnet wurde, war die gesamte Weltprominenz des Kommunismus oder des Atheismus zusammen versammelt. Und dann wurde das Testament verlesen und unter anderem las man im Testament folgenden Satz. Ich gehe hin, um die Genossen Marx, Lenin und Engels wiederzutreffen. Wie bitte? Wo will er die denn wieder treffen? Also da merken wir schon, auch die Kommunisten, auch die Atheisten, die können es zwar proklamieren, dass sie nicht an Gott glauben und so weiter, aber die wissen genauso, dass es danach weitergeht. Können wir so deutlich erkennen. Also, ich fasse nochmal an diesem Punkt zusammen. Der Glaube an ein Leben nach dem Tod, der ist so fundamental in der Menschheit, in der ganzen Menschheit verwurzelt, dass die Beweislast eigentlich bei denen liegen müsste, die das Leben nach dem Tod leugnen. Die müssen mir beweisen, wie er darauf kommt, dass es nicht weitergeht. Weil die ganze Menschheit eine Vorstellung hat, es geht weiter nach dem Tod. Kommen wir zum zweiten Grund, warum ich glaube, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Weil die Bibel von dem Leben, von einem Leben nach dem Tod spricht. In der ganzen Bibel finden sich Berichte über dieses Leben nach dem Tod. Und da will ich als erstes mal anfangen mit dem Alten Testament. Auch im Alten Testament ist oft davon die Rede, dass die Gläubigen nach ihrem Tod in die Gegenwart Gottes kommen. Und dazu will ich nur zwei oder drei Bibelstellen vorlesen, wo das einfach so deutlich zum Ausdruck kommt. Zum Beispiel im Psalm 49, da lesen wir, wie die Söhne von einer Familie, dieser Mann, dieser Vater, dieses Haupt der Familie heißt Korah und die Söhne von Korah, die haben ein Lied geschrieben in dem Psalmen, Psalm 49, da heißt es, Gott wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Sheols. Sheol ist das Totenreich. Denn er wird mich entrücken, also zu sich nehmen. Oder die meisten von den Christen in unserer Gesellschaft, die haben schon mal etwas von dem Hirtenpsalm gehört. Das ist der Psalm mit der Nummer. Ab und zu muss ich mal eine Frage stellen, da höre ich auch, ob alle noch wach sind. Der Psalm 23, das ist auch so ein schönes Beispiel. Der David, der sagt in dem Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück in das Haus des Herrn lebenslang. Damit meint er den Himmel. Ich kehre zurück zu meinem Herrn in den Himmel. Und dann der weise Salomo, der weiseste Mann, der je gelebt hat, der bringt das alles auf einen Punkt, als er vor 3000 Jahren niederschrieb im Prediger 12, der Staub kehrt zur Erde zurück, wie er gewesen, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Also da kommt eigentlich kein Zweifel auf, da kann kein Zweifel aufkommen, dass es irgendwie nach dem Tod weitergeht. Auch im Alten Testament haben die Frommen, die Heiligen, die echten Gläubigen, waren davon überzeugt und haben das auch niedergeschrieben, dass sie davon überzeugt sind, dass es nach dem Tod weitergeht. Der Grund 3 ist, weil der Herr Jesus, der Sohn Gottes, sehr häufig vom Leben nach dem Tod geredet hat. Also im Neuen Testament hat Jesus Christus oft von einem Leben nach dem Tod gesprochen. So sagte er zum Beispiel, als er in einer Auseinandersetzung war mit einer jüdischen Sekte. Man nennt diese Sekte die sogenannten Sadduzäer. Das war so etwas Ähnliches, wie es auch heute in den Kirchen gibt, die sogenannten liberalen Theologen. Also die alles entmystifizieren, die an nichts Mystisches, an nichts Übernatürliches glauben. Immer wenn etwas in der Bibel gelesen wird, was nach Wunder riecht, dann sagen die, das war kein Wunder. Das war irgendwie, haben die Leute sich eingebildet oder die haben das einfach jetzt aus einem gewissen Wunderglauben einer Person mit Namen Jesus zugeschrieben und dann redete man vom charismatischen Jesus und all so ein Kram. Also das war auch so eine Sekte, die haben radikal abgelehnt, dass es nach dem Leben irgendwie weitergeht. Die waren davon überzeugt, dass es nicht nach dem Tod weitergeht. Aber auf der anderen Seite haben genau diese Leute sich ständig auf ihre Vorfahren berufen. Und ihre Vorfahren waren Abraham, Isaak und Jakob. Also wenn immer einer was gesagt hat, da haben die sofort gesagt, aber Abraham, Isaak und Jakob, unsere Glaubensväter und so weiter und so weiter. Und dann hat der Herr Jesus in einer Auseinandersetzung mit ihnen, hat er sie genau an der Stelle einfach überführt. Er hat ihnen gezeigt, wie unlogisch sie mit ihrem Denken sind. Da lesen wir im Lukas-Evangelium Kapitel 20, sagt der Herr Jesus, dass die Toten auferstehen, hat Mose beim Dornbusch schon angedeutet, wenn er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist aber nicht Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn für ihn leben alle. Habt ihr aufgepasst? Der Herr Jesus hat sie hier mit ihren eigenen Argumenten widerlegt. Und damit machte der Herr Jesus deutlich, dass ihre Vorfahren, auf die sie sich immer beriefen, also Abraham, Isaak und Jakob, dass die bei Gott lebten, obwohl sie körperlich schon jahrhundertelang tot waren. Und genauso hat auch Gott sich vorgestellt, als Mose vor diesem brennenden Dornbusch stand, als Gott ihn berufen hat, um das Volk Israel aus Ägypten, aus der Gefangenschaft Ägyptens herauszuführen. Das Erste, was Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich schicke dich. Und Gott ist kein Gott der Toten, sondern Abraham, Isaak und Jakob, die leben in der Gegenwart Gottes. Und er ist ihr Gott. Auch nach dem Tod geht es weiter. Nun, wenn wiedergeborene Menschen, also echte Christen, sterben, dann werden sie sofort bei ihrem Herrn Jesus Christus sein. Sofort. Deswegen sagte der Herr Jesus auch zu diesem sterbenden Schwerverbrecher, der neben ihm am Kreuz hing, auf dem Hügel Golgatha, und der gerade ihm sein Leben anvertraut hat, der ihn gebeten hat, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Zudem sagte der Herr Jesus diese tröstenden Worte, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nun, dieses Paradies ist nicht der Himmel. Ich will das einfach nur so nebenbei sagen für die Christen hier im Saal, die vielleicht denken, das Paradies wäre der Himmel. Nein, der Himmel kommt erst noch. Aber das Paradies ist schon schön genug. Das ist, ich sag's mal so, der Wartesaal zum Himmel. Und in diesem Wartesaal des Himmels, da geht der Herr Jesus ein und aus. Da verkehrt er. Das heißt, der Räuber neben dem Herrn Jesus, der hat von dem Herrn Jesus Und wenn das nicht stimmen würde, dass es nach dem Tod weitergehe, dann wäre das wirklich, das wäre gemein, dass er dem Räuber hier so eine Hoffnung macht, die sich nicht erfüllt. Aber so hatte er ihm gesagt, heute wirst du mit mir noch im Paradies sein. Damit gibt er ihm eine Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. Und erst bei der Auferstehung der Gläubigen, die Bibel nennt das die sogenannte Entrückung, erst dann gehen die Gläubigen, die echten Christen, das ist ja manchmal ein Problem, ich muss das mal zwischendurch reinfügen, wenn ich das Wort Christ in den Mund nehme, bin ich eigentlich immer gezwungen, eine Erklärung abzugeben, wen meine ich, wenn ich das Wort Christ sage, weil in unserem Land sich ja so viele Leute einfach Christ nennen, ohne echter Christ zu sein. Weil das lernen wir doch schon in der Werbung, ja? Die Werbung proklamiert, das, was außen auf der Flasche draufsteht, was muss da sein? Das muss auch drin sein in der Flasche, oder? Alles andere wäre doch Betrug, oder? Und genauso geht es auch mit Christsein. Der außen sich Christ nennt, der muss Christus im Herzen haben. Und den kriegt man nur ins Herz, wenn man sich bekehrt. Das sagt Gottes Wort. Das bedeutet, wenn jemand sich Christ nennt außen und Christus nicht im Herzen hat, was ist er dann? Ein Etikettenschwindler. Aber das hören die Leute nicht so gerne. Deswegen sage ich es auch nicht so gerne, weil ich will keinem jetzt irgendwie zu nahe treten, aber ich muss das einfach so, denk mal drüber nach. Das sagt Gottes Wort. Also, dieser Mann stand vor einem qualvollen Tod, dieser Verbrecher, aber der Herr Jesus gab ihm durch dieses Versprechen einen Ausblick über den Tod hinaus, an diesen Ort zu sein, an dem jeder Gläubige, echte Gläubige, also jeder echte Christ sofort ist, wenn er stirbt. Also wenn ich jetzt hier, ich habe dieses Beispiel ja schon einige Male gebracht, wenn ich jetzt hier einen Herzschlag kriege und falle um, bin ich sofort im Paradies. Und wisst ihr, wen ich da wiedersehe? Mein Vater, meine Mutter. Mein Vater war der Letzte, der sich bekehrt hat. Der war noch nicht ganz 60 Jahre alt, hat er sich als Letzter in der Familie bekehrt. Ich sehe meinen Bruder, der mit 39 Jahren gestorben ist. Ich sehe so viele Leute wieder. Aber das Schönste, worüber ich mich am meisten freue, ich sehe den Herrn Jesus. Und dort bleibe ich so lange in dem Paradies, das ist nur eine kleine biblische Unterweisung für die Christen hier im Saal, ja, bis der Herr Jesus seine Gemeinde, also die echten Christen, von der Erde wegruft, bevor die Gerichte Gottes über die Erde kommen. Das hört sich jetzt vielleicht für die Leute, die sich damit nicht so auskennen, das hört sich jetzt so an, als wenn ich jetzt hier große Bange mache, oder? Aber ich erzähle euch nur das, was Gottes Wort sagt. Und dann werden die, die auf der Erde leben, die werden von Gott weggenommen und werden entrückt. Mit denen zusammen, die schon vorher als Gläubige, als echte Gläubige gestorben sind. Und dann werden die zusammen in den Himmel entrückt, um dann für ewig mit dem Herrn verbunden zu sein. Dann wird im Himmel ein großes Hochzeitsfest gefeiert, wo die Brautgemeinde und die Brautgemeinde oder die echten Gläubigen, das sind nicht nur die, die jetzt hier in Ortenburg sich versammeln, hier an diesem Ort, in diesem schönen Raum hier. Und das kann man auch nicht sagen, dass das die Evangelischen sind oder die evangelischen Freikirchen oder was auch immer, sondern die echten Christen, die stecken überall. Das sind die, die in ihrem Leben einen Punkt gehabt haben, wo sie bewusst und willentlich ihr Leben dem Herrn Jesus übereignet haben. Wo sie ihn persönlich gebeten haben, Herr, vergib mir meine Schuld und meine Sünden und komm in mein Leben. Das ist so einfach. Kinder können das verstehen. Aber je älter die werden, je schwerer wird es denen. Weil sie vielleicht manches loslassen müssen. Also, das war der Grund 3. Jetzt kommt der Grund 4. Und der sagt, die Auferstehung Jesu spricht vom Leben nach dem Tod. Und das, liebe Freunde, das ist der zentrale Beweis, Der Herr Jesus ist am Kreuz gestorben, aber er hat den Tod besiegt und er ist lebendig, leibhaftig, sagt man, aus dem Grab erstanden. Und über 500 Augenzeugen können das bestätigen. Über 500 Augenzeugen. Also wenn mich jemand anspricht und sagt, du glaubst doch nicht an so ein Märchen wie die Auferstehung und so weiter, ja, ich drehe immer gleich die Argumentation um und sage zu mir, wenn du nicht dran glaubst, dann musst du mir jetzt mal wirklich erklären, wieso das Grab von dem Herrn Jesus leer war. Das musst du mir erklären. Und da kommen natürlich sofort ein paar Erklärungen, ja. Da kommt die erste Erklärung sofort, naja, die Jünger haben den geklaut, den Leib. Dann sage ich ja. Also diese Erklärung, die ist nicht neu, die ist schon 2000 Jahre alt, die steht schon in der Bibel. Die Soldaten, die das Grab bewacht haben, weil die alle befürchtet haben, dass da etwas passiert mit dem Leib, weil er ja offen, öffentlich angekündigt hat, dass er am dritten Tag wieder aufersteht, da haben die Juden haben den Pilatus gezwungen, stell da Wachen davor. Und die Wachen, die davor gestanden haben, Leute, wir dürfen uns da nicht täuschen. Wir sehen da manchmal so Bildchen von so Männern, die so hübsche kurze Röckchen anhaben, ja. Und dann ein Schild in der Hand und dann so ein kurzes Schwert an der Seite hängen. So nette kleine Kerls, ja. Aber die römischen Soldaten, das waren Kampfmaschinen. Die wussten, was Kämpfen heißt. Die hätten ihr Leben dran gegeben, bevor sie einen Befehl nicht befolgt hätten. Und als dann der Herr Jesus auferstanden war, der Stein, der 1,5 Tonnen wog, der flog weg. Und dann rannten die um ihr Leben, die Soldaten, in die Stadt und haben gesagt, was passiert war. Und dann haben die Theologen haben denen Geld gegeben und haben zu denen gesagt, sagt, wenn was da passiert ist, die Jünger von Jesus, die haben den Leib geklaut, während ihr schliefet. Hat man schon mal so einen Schwachsinn gehört? Wie sollen die das denn gesehen haben, wer das gewesen ist, wenn die geschlafen haben? Und die wussten, wenn sie schlafen, während sie da einen Auftrag auszuführen haben, das war Todesurteil für sie. Also diese Erklärung, die ist so total daneben. Außerdem, was hätten die Jünger für einen Zweck damit verfolgt? Die klauen einen Leichnam und dann verstecken sie den oder sie verscharren den irgendwo in der Wüste oder was auch immer und dann laufen die in die Stadt und proklamieren die glorreiche, leibhaftige Auferstehung Jesu, obwohl sie wissen, dass, wo der liegt. Nach 3 Jahren, die sie mit dem Herrn Jesus zusammen verbracht haben und von dem Herrn Jesus eine Ethik beigebracht bekommen haben, die einmalig war in der Menschheitsgeschichte, also was Wahrhaftigkeit angeht. Und dann kommen die mit so einer Lüge? Völlig ausgeschlossen. Ja, sagen dann die Leute zu mir, aber die Römer haben den geklaut, die haben den zur Seite geschafft. Ja, sage ich, lass mal einfach weiterdenken. Die Römer hatten nur eins im Sinn. Die Römer wollten nur Ruhe in der Provinz. Die wollten keinen Aufstand, die wollten Ruhe haben. So als dann der Tumult losging, und das war ja etwas, was wirklich aus den Jüngern, aus den Christen rausgebrochen ist, wie die gejubelt haben, Christus ist auferstanden. Da ging wie ein Lauffeuer durch. Wenn die Römer den geklaut hätten, wenn die Römer den zur Seite geschafft hätten, spätestens dann hätten die den rausgeholt und hätten ein paar Ehrenrunden durch Jerusalem gedreht, mit dem Leichnam hinten drauf und hätten gesagt, alles okay Leute, geht wieder an die Arbeit. Aber haben sie nicht gemacht, weil sie den nicht hatten, den Leichnam. Niemand hatte ihn, weil er auferstanden war. Und dann, 1800 Jahre später, also auf so eine blöde Erklärung ist noch nie einer gekommen vorher, aber im Zeitalter der Aufklärung, da kam irgendeiner auf die Idee und der sagte dann als Erklärung, warum das Grab leer ist, der war gar nicht tot. Der war nur scheintot. Und dann haben die den dann in das Grab gelegt und die Kühle in diesem Felsengruft, da war ja ein bisschen kühl, draußen heiß, da drinnen kühl, das hat ihn erfrischt. Und das hat ihn so erfrischt, dass er sich dann entledigt hat von den Leichentüchern, der war mit so Banderolen umwickelt. Und wenn ihr das nachlesen wollt, könnt ihr das alles nachlesen in der Evangelie, da steht alles sachlich da drin. 100 Pfund Myrrhe, das ist so eine klebrige, harzige Paste, 100 Pfund. Das sind 45, 50 Kilo. Damit hatten die provisorisch den Leichnam eingepinselt und dann umwickelt, ganz eng. Aus dieser, der ist frisch geworden da drin in der kühlen Gruft, hat sich dann irgendwie da befreit von dieser klebrigen Masse. Dann hat er von innen den 1,5 Tonnen schweren Stein, der vor das Tor gerollt ist, hat er mal zur Seite, hat draußen die 6 oder 12 Soldaten erledigt, die Kampfmaschinen, war noch nicht alles. Der Mann ist vorher ja gegeißelt worden. Das heißt, man hat seinen Rücken die Fleischfetzen herausgerissen bei jedem Schlag. Dann hat man seine Hände mit langen Nägeln und seine Füße durchbohrt und dann geht dieser Mann, der frisch geworden ist in dem kühlen Grab, der geht dann an diesem Auferstehungstag, an diesem Sonntag, der geht neben 2 Jüngern her, die auf dem Weg waren, die waren ganz niedergeschlagen. Die beiden Jünger gehen nach einer kleinen Stadt, 15 Kilometer vor Jerusalem. Die Stadt hieß Emmaus. Da ging der Herr Jesus mit seinen kaputten Füßen nebenher und hat dann so getan, als wenn, wüsste er von nichts und sagt, warum seid ihr so traurig? Und dann sagten die zu ihm, bist du denn der Einzige, der nicht weiß, was in diesen Tagen in Jerusalem passiert ist? Und erzählten ihm alles. Und dann sagte er zu ihnen, aber ihr Törichten, musste Christus nicht all das leiden, bevor er in die Herrlichkeit zurückkehrt? Und dann gingen sie dann rein in das Haus in Emmaus und da haben sie ihm gesagt, komm doch mit rein. Und als er dann drin war, hat er sich zu erkennen gegeben, wer er ist, dass er der auferstandene Christus ist. Und dann rannten die beiden Jünger, mit denen er gekommen war, die rannten zurück im Laufschritt nach Jerusalem. Und stellt euch vor, dieser Jesus mit den kaputten Füßen, der war schneller in Jerusalem als die beiden. Der hat die überholt noch unterwegs. Und das hat er alles, die Kräfte hat er alle wieder gekriegt durch die Kühle der Gruft. Na, so eine Erklärung ist sowas von schwachsinnig. Und deswegen frage ich immer als erstes, und deswegen sage ich auch, das ist der Hammerbeweis, dass es Leben nach dem Tod gibt. Ich frage als erstes, erklär mir, warum das Grab leer ist. Wo ist der Leichnam? Wir haben das Grab Abrahams, wir haben das Grab von Konfuzius, wir haben das Grab von Mohammed, die sind alle voll. Nur das Grab Jesu ist leer. Wo ist der Leib Jesu? Also, 500 Augenzeuge, sogar Leute, die mit dem christlichen Glauben gar nichts zu tun hatten, haben das bestätigt, dass er auferstanden ist. Das ist natürlich der eindeutigste Beweis. Der Herr Jesus ist der Einzige, der sagen kann, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Also ich sage euch mal, dieser Satz, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit, der klingt natürlich sehr irritierend, das muss ich schon zugeben. Ja? Wenn man das erste Mal liest, dann sagt man, was heißt das denn? Was soll ich darunter verstehen und so weiter? Also ich kann es mal einmal so zusammenfassen, einfach mal anders formulieren, wer an den Herrn Jesus glaubt, der wird zwar physisch sterben, aber geistlich stirbt er nie. Geistlich nie. Wir beerdigen den Leib eines echten Christen, aber seine Seele wechselt in die unmittelbare Gegenwart des Herrn Jesus. Ganz nebenbei gesagt, für die Christen, das ist auch eine sehr, sehr interessante Sache, was mir mal aufgefallen ist beim Studium vom Neuen Testament. In den Briefen, wenn die Apostel Briefe an alle möglichen Leute schreiben, ja, an Gemeinden und an Einzelpersonen und so weiter, da wird nie davon geredet, dass ein Christ gestorben ist. Ist euch das schon mal aufgefallen, ihr Christen hier im Saal? Da wird nie davon geredet, dass ein Christ stirbt. Also bei einer Gelegenheit, da war eine Gemeinde in Thessaloniki, das ist in Griechenland, ja, und der Herr Jesus hat ja immer davon geredet, dass er wiederkommen wird, um seine Leute zu sich zu holen, bevor die Gerichte über die Welt kommen. Und jetzt plötzlich sind da welche gestorben in dieser Stadt Thessaloniki. Und da waren die Christen da, die waren total beunruhigt, weil die jetzt gedacht haben, jetzt kommt Christus wieder und die sind gestorben. Da sind die nicht dabei, da verpassen die was. Und dann sagt der Paulus schreibt ihnen dann, also in Bezug auf die, die gestorben sind bei euch, macht euch keine Sorgen. Hat er das gesagt? Hat er nicht gesagt. Sondern wenn Gläubige sterben, dann nennt die Bibel das immer Entschlafen. Gläubige sterben nicht, sondern sie entschlafen. Genau nach diesem, nach dem, was hier der Herr Jesus gesagt hat. Ja, wer da lebt und an mich glaubt, der wird nicht sterben. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich glaube, dass so ein kleines Mädchen, was gestorben war, wo der Herr Jesus dann kam, um das kleine Mädchen wieder gesund zu machen, die war wirklich mausetot. Aber als der Herr Jesus in das Zimmer reinkam, wo die dann tot am Bett lag, da hat er die erstmal alle rausgeschickt, die da drin rumgestanden haben, und hat gesagt, die ist nicht tot, die schläft nur. Ja, hatte der keine Ahnung? Konnte der nicht erkennen, dass die tot war? Doch. Aber diese Kinder gehören alle dem Herrn Jesus. Die schläft nur und hat sie dann wieder ins Leben zurückgeholt. Also das ist alles, alles in der Bibel ist einfach so schön schlüssig, dass man auch gar nicht seinen Verstand jetzt verdrehen muss, sondern alles ist einfach sehr leicht zu verstehen. Ja? Wir beerdigen den Leib eines echten Christen, aber seine Seele wechselt sofort in die Gegenwart des Herrn. Und bevor wir uns bei dieser wichtigen Frage sicher sein können, brauchen wir also jemanden, der den Tod erfahren hat und der dann zu uns zurückkommt, um uns das zu erzählen. Und dann noch etwas gehört dazu, der danach nicht nochmal stirbt. Weil es gab immer schon im Alten und im Neuen Testament das Wunder der Totenauferweckung. Im Neuen Testament eine ganze Reihe, auch im Alten Testament. Aber nachdem die aus dem Toten zurückkamen und wieder lebendig waren, irgendwann sind die doch wieder gestorben. Aber wenn wir über die Frage, geht es nach dem Tod weiter, gibt es ein Leben nach dem Tod, wenn wir da sicher sein wollen, dann müssen wir jemanden hören, der tot war, der zurückkommt, um es uns zu erklären und der dann nie mehr stirbt. Und diese Beschreibung, die passt nur auf einen Menschen in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und das ist der Herr Jesus Christus. Wenn wir also dem Tod ins Angesicht schauen, liebe Freunde, dann brauchen wir die Sicherheit, dass das Grab nicht das letzte Wort hat. Und nur der Herr Jesus, der das hinter sich hat, gestorben, zurückgekommen und nie mehr wieder zu sterben. Nur er kann uns diese Sicherheit geben. Ein Professor der Philosophie und ein biblischer Apologet, Peter Kreeft, ein Holländer, er sagte einmal, die höchste Gewissheit des Lebens nach dem Tod erhält der Christ durch die historische, buchstäbliche Auferstehung Jesu Christi. Und jetzt kommt das Entscheidende. Der Christ glaubt an ein Leben nach dem Tod nicht in erster Linie aufgrund von Argumenten oder auf Logik oder was auch immer, sondern aufgrund eines Zeugen. Also ich brauche euch nicht zu berechnen oder irgendetwas, dass das Leben nach dem Tod weitergeht, sondern ich kann euch einen Zeugen nennen, der das bestätigt, weil er da war auf der anderen Seite und zurückgekommen ist, um nie mehr wieder zu sterben. Und das ist niemand anders als Jesus Christus. Und dann komme ich zum letzten Grund, den Grund Nummer 5, warum ich glaube, dass es weitergeht nach dem Tod. Und zwar ist das Heimweh des Herzens. Das zeugt auch vom Leben nach dem Tod. Wahrscheinlich werden jetzt die meisten denken, was ist das denn? Was können wir denn darunter verstehen? Aber ich hoffe, dass am Ende ihr genau wisst, worüber ich hier rede. Wisst ihr, wir wissen alle, dass unser Leben hier auf der Erde irgendwie und irgendwann irgendwie unvollkommen oder nicht vollständig ist, weil auch die Tüchtigsten unter uns am Ende ihres Lebens auf eine Fülle unerledigter Arbeiten zurückblicken und auch auf eine Fülle von unerfüllten Träumen. Meine Frau sagt mir, wir haben vor 14 Jahren das Badezimmer renoviert. Da fehlen immer noch 3 Abschlussleisten an der Seite da oben. Kannst du die nicht auch nochmal dran machen? Also an dem Lachen erkenne ich, dass das Problem auch in Bayern bekannt ist. Unerledigte Arbeiten. Am Ende unseres Lebens blicken wir auf einen Haufen unerledigter Arbeiten zurück, die wir nicht zu Ende gebracht haben, die wir einfach liegen gelassen haben. Aber auch unerfüllte Träume, die wir hatten, Visionen, Vorstellungen, Wünsche, die sich nicht erfüllt haben. Wir erinnern uns an Fehler, die wir gemacht haben. Wir erinnern uns an Dinge, die wir besser nicht gesagt oder getan hätten. Wir erinnern uns an dumme Entscheidungen, die uns und möglicherweise auch anderen wehgetan haben. Und das Leben, das rauscht nur so schnell an uns vorbei. Und ehe wir es realisieren, befinden wir uns schon im Herbst des Lebens. Und je älter wir werden, je schneller rauscht das Leben vorbei. So ist das Leben nun mal auf dieser vergänglichen Erde. Und der Psalmist an einer Stelle hat das sehr treffend ausgedrückt. Er hat gesagt im Psalm 39, tue mir kund, Herr, mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Nur ein Hauch ist jeder Mensch. Und selbst dann, wenn wir älter geworden sind und selbst dann, wenn wir in Rente gehen und gewissermaßen, ich sag's mal bildhaft, alle offenen Punkte auf unserer sogenannten To-Do-Liste, also mit auf der Liste der unerledigten Arbeiten, wir haben die alle abgehakt. Da gibt es nichts, was noch offen wäre. Trotzdem fühlen wir uns manchmal einfach unerfüllt oder sogar unglücklich. Da fehlt irgendetwas, irgendwie fehlt mir noch irgendetwas. Oder ich könnte es auch bildhaft formulieren, könnte sagen, wir haben die höchsten Gipfel bezwungen und haben uns angestrengt und als wir dann oben am Gipfel waren, dann beschleicht uns das Gefühl, es hat sich doch nicht gelohnt, die ganze Mühe. Und wir fragen uns, war das schon alles? Mehr war es nicht? Und ich hatte das am Anfang der Woche schon mal erklärt. Wir alle hatten schon mal so Träume und Wünsche und Ziele, die wir in unserem Leben angestrebt haben. Als wir ganz jung waren, hatten wir den Traum, ich möchte die Traumfrau haben. Die soll mein eigen sein. Nun, ich habe sie gekriegt. Da sitzt sie hier vorne. Oder wir haben den Wunsch, ich möchte gerne wirklich einen gut dotierten Beruf haben. Ja, Peter, du hast ja auch, ja? Hast gerade deine Frau angestoßen, ja, habe ich schon gemerkt. Aber die hat das nicht kapiert. Die hat gar nicht hingeguckt zu dir. Oder wir haben die Vorstellung oder den Traum, den Wunsch, ich möchte gerne eine wirklich gute Arbeitsstelle haben, verantwortungsvoll, auch gut dotiert und so weiter. Ja. Oder egal was, also wir haben Wünsche und Ziele, die wir anstreben und von denen wir gedacht haben, wenn wir die haben, wenn das sich erfüllt, dann sind wir wirklich zufrieden und glücklich. Wir kennen das. Wenn ich das hätte, wenn ich Kinder hätte oder wenn ich heiraten würde, dann wäre ich richtig glücklich. Oder wenn ich in Rente gehen würde und ich kriege eine gute Rente, dass ich also mit meiner Frau noch etwas genießen kann, dann wäre ich richtig glücklich. Aber oft erleben wir auch, wenn wir es dann wirklich geschafft hatten, also wenn wir wirklich die Ziele erreicht haben, die wir uns gesteckt haben, von denen wir dachten, die machen uns wirklich glücklich und dann habe ich wirklich Erfüllung. Manchmal haben wir es geschafft und dann dauert es in der Regel nie lange, bis dann wieder dieses nagende Gefühl der Unzufriedenheit, mir fehlt noch etwas und wir schauen schon wieder um, was kann ich jetzt anpeilen, was mir dann wirklich die ultimative Erfüllung bringt. Weil das, was ich gekriegt habe, wo ich vorher gedacht habe, das ist es und dann habe ich alles, das hat das nicht erfüllt, was ich gewünscht habe. Also, woran liegt das, dass das so ist? Und ich bin ziemlich sicher, wir alle wissen, worüber ich hier rede, weil wir es alle erlebt haben. Ein gläubiger Christ, ein Naturwissenschaftler mit Namen Blaise Pascal, der hat das so formuliert, Blaise Pascal, er sagte, im Herzen eines jeden Menschen gibt es ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts Erschaffenes erfüllt werden kann, als alleine durch Gott, wie er sich uns in Jesus Christus offenbart. Also der redet und der hat es wirklich kapiert. Der kannte das auch, dieses Jagen, dieses Sehnen nach Erfüllung. Wir Menschen, wir haben eine Sehnsucht, ein erfülltes Leben zu führen. Und ist auch gut, dass wir das haben. Und der sagt, das liegt daran, dass im Herzen, in unserem Herzen ein Loch ist. Und wir versuchen, dieses Loch irgendwie zu füllen. Mit irgendetwas, was wir sehen. Und wenn wir das dann haben, wo wir denken, wenn ich das habe, dann ist das Loch erfüllt. Und dann geht es mir gut. Und wenn ich es habe, dann merke ich dann schon relativ schnell, das Loch ist immer noch da. Es war doch nicht die ultimative Erfüllung, die ich gesucht habe. Versteht ihr, worüber ich rede? In der Bibel steht also etwas Ähnliches. Nur viel kürzer und prägnanter, aber genau das Gleiche ausgesagt. Von dem weisesten Mann, der je gelebt hat, von Salomon. Der sagte im Prediger 3, 3000 Jahre vor unserer Zeit, Prediger 3, Vers 11, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das ist das Vakuum, von dem Blaise Pascal redete. Salomo nennt das, die Ewigkeit liegt drin. Und was ist das? Das Vakuum, das Loch oder die Ewigkeit, die in jedem Herzen ist. Egal, ob du glaubst oder nicht. Das ist das, wo Gott früher war, bevor der Mensch von Gott abgehauen ist. Unsere Eltern, Adam und Eva, die hatten eine enge persönliche Beziehung zu Gott und sie haben diese Beziehung gekündigt, weil sie alleine entscheiden wollten, was glücklich macht. Und Gott hat sie ziehen lassen. Gott hat sie ziehen lassen. Aber als sie dann von Gott getrennt waren, haben sie das eine mitgenommen, das Loch im Herzen oder das Vakuum oder die Ewigkeit. Dieses Sehnen im Herzen, dass da etwas anderes noch ist, was mir fehlt. Wisst ihr, wir spüren, dass es da mehr geben muss als nur das, was wir hier vor Augen haben. Das ahnen wir in unseren Herzen. Irgendwie, das ist ja auch die Ursache für dieses Grundreligionsbedürfnis, dass Menschen eine Sehnsucht nach dem Übersinnlichen haben, weil da dieses Loch uns zeigt, da muss es mehr geben als nur das, was wir hier sehen, was wir mit unseren Händen anfassen, was wir verdienen, was wir uns erwerben können. Da muss es doch mehr geben, wofür sich zu leben lohnt, egal wie ich das formulieren möchte. Und ich hatte am Anfang der Woche das Beispiel schon gebracht, weil das wirklich sehr trefflich da auch zu verstehen ist. Wenn ich da einen Bauernhof habe mit 500 oder 1000 Mastgänsen, einmal im Jahr werden diese Mastgänse von einer großen Unruhe erfasst. Dann rennen die alle wie die Verrückten durcheinander. Die flattern und schnattern und so weiter. Und das ist nicht, wie man vordergründig denken könnte, wenn es daran geht, dass sie jetzt gefangen werden und Kopf kürzer gemacht werden, um in die Röhre zu kommen, zu St. Martin oder zu Weihnachten und so weiter. Nein, das ist immer dann im Jahr, wenn über ihre Gehege ihre wilden Artgenossen ziehen. Dann werden die Gänse, die dort unten in dem Pferch sind, die noch nie geflogen sind, aber die werden von einer unerklärlichen Unruhe erfasst, weil die tief drinnen in ihrem Organismus, in ihrem Wesen, die spüren, hey, da muss es mehr geben als die Vollpension am Bauernhof. Es muss mehr geben. Da muss Freiheit geben. Aber weil keiner da ist, der ihnen das erklärt, warum die so sind, dauert es nicht lange, dann wenden sie sich wieder ihre All-Inclusive-Ferien zu, ihrem Futter und denken, naja, reicht ja auch, dass wir genug zu fressen haben. Und genau so, liebe Freunde, genau so geht es auch uns. Wir Menschen ahnen, dass es mehr gibt als nur das, was wir erwirtschaften können. Da muss es mehr geben. Aber weil wir keine Antworten auf diese wichtigen Fragen des Lebens finden, nämlich die Frage, wo finde ich wirkliche Erfüllung, die das Loch zumacht, bleibend zumacht, erfüllt. Und weil wir da keine Antworten drauf finden, wenden wir uns dann den Dingen dieser Welt zu. Ob jung oder alt, wir alle machen dieselben Fehler. Wir glauben, in den Dingen dieser Welt dann die Erfüllung zu finden. Aber Tatsache ist, liebe Freunde, dass unsere wahre Bestimmung ganz woanders liegt. Von jedem Menschen. Ganz woanders. Wir sind für Gott gemacht, liebe Freunde. Wir sind gemacht, um Gott kennenzulernen. Das ist die Bestimmung, die Gott uns gegeben hat. Und wir können einfach nicht glücklich und erfüllt sein, ohne eine persönliche Beziehung zu unserem Schöpfer zu haben. Ohne diese Beziehung zu unserem Schöpfer gibt es keine bleibende Erfüllung. Und diese Ewigkeit, sage ich mal, oder dieses Vakuum in unseren Herzen, das wird dafür sorgen, dass wir niemals zufrieden sein werden, bevor wir nicht da angekommen sind, wo wir von unserem Schöpfer her aus sein sollten. Und das ist eine unmittelbare Beziehung, eine persönliche Beziehung zu unserem Schöpfer zu haben. Und diese persönliche Beziehung zu unserem Schöpfer, die bekommst du nicht automatisch, weil du irgendwo Mitglied wirst oder überhaupt nicht. Sondern Gott lädt jeden Einzelnen persönlich ein: Willst du nicht zu mir kommen, dass wir Gemeinschaft haben können, wir zwei zusammen? Das ist eine persönliche Ansprache Gottes an jeden Menschen, stellt er die. An jeden Menschen. Ich sage euch, Freunde, wir wurden geschaffen, ich kann es mal so formulieren, wir wurden geschaffen mit einer eingebauten Sehnsucht nach Hause. Wir alle, wir haben eine eingebaute Sehnsucht, dieses Loch oder dieses Vakuum, das ist eine eingebaute Sehnsucht nach Hause. Und damit meine ich auf der anderen Seite, da wo wir mal von der Schöpfung her sein sollten, in der Gegenwart, Gemeinschaft, Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer. Wisst ihr, der Himmel, der Wohnort Gottes, ist unser wirkliches Zuhause und wir werden nirgendwo sonst bleibendes Glück finden. Nirgendwo. Geht doch auch gar nicht. Und darum hatte der Apostel Paulus, er hatte überhaupt keine Angst vor dem Sterben. Gar keine Angst. Er sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, wir ziehen es vor, fern von diesem Leib ganz beim Herrn zu sein. Damit meinte er, also ich hänge nicht an dem, was ich jetzt hier im Leben habe, an meinem Körper. Und ich würde mir sogar wünschen, ich würde das ablegen und könnte bei meinem Herrn sein. Oder ich könnte es auch anders formulieren. Ich könnte sagen, wir ziehen es vor, fern von diesem Leib beim Herrn zu Hause zu sein. Also, wenn ich darüber nachdenke, dann wird mein Herz warm. Das ist Gottes Wunsch, dass wir zu Hause sind bei ihm, weil er uns dafür gemacht hat, als sein Gegenüber. Und er möchte, dass du nach Hause kommst. Gott möchte gerne, dass du nach Hause kommst. Wenn ich dich fragen würde, wohin du gehst, wenn diese Veranstaltung heute Abend zu Ende ist, dann würdest du mir wahrscheinlich sagen, naja, ich gehe nach Hause. Und du meinst damit den Ort, wo du zurzeit lebst und wo du dich wahrscheinlich auch sehr wohl fühlst. Und das ist auch gut so. Aber nüchtern betrachtet, ganz nüchtern und sachlich, ist das, wo du jetzt nach Hause gehst, nur für eine ganz kurz befristete Zeit dein Zuhause. Stimmt doch, ja? Du weißt nicht, ob du morgen noch erleben wirst. Es ist nur befristet dein irdisches Zuhause. Unsere wahre Heimat von uns Menschen, von allen. Und Gott liebt uns alle. Unsere wahre Heimat ist droben im Himmel beim Herrn Jesus. Da ist unsere wahre Heimat. Aber unsere Ureltern, Adam und Eva, die haben diese Heimat verspielt. Das ist doch ernst. Aber zwischenzeitlich haben wir sie alle auch verspielt, weil wir Sünder sind. Weil wir diese Sünde, diesen Keim der Sünde schon mitkriegen von unseren Vorfahren, von unseren Eltern, von davon, die Großeltern, Urgroßeltern und so weiter. Das geht zurück bis Adam und Eva. Also die haben es verspielt, aber mittlerweile haben wir es alle verspielt. Diese Heimat, diese echte Heimat, die eigentlich unsere wirkliche Heimat ist. Weil wir ihren Fußstapfen als Sünder gefolgt sind. Und deswegen, liebe Freunde, ist unser Leben hier auf der Erde im Grunde genommen nichts anderes als eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Und wenn du noch gar keine persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus hast, dann ist das Leben für dich hier eine Zeit der Vorbereitung und eine Zeit der Entscheidung. Nein, nicht der Entscheidung, irgendwo Mitglied zu werden oder einer Religion beizutreten. Nein, nicht. Eine Entscheidung, den Herrn Jesus in dein Leben einzuladen. Eine persönliche Beziehung zu ihm anzufangen. Und die kriegst du nicht durch irgendwelche Rituale, die man an dir vollzieht. Ich muss das so Ich will das so liebevoll dir sagen, aber ich muss es so deutlich sagen, weil Millionen Menschen bauen darauf, dass man irgendetwas, egal in welcher Kirche, mit dir gemacht hat und zu dir sagt, bleib du bei uns und wir machen das für dich weiter, dass du dann alles in Ordnung kommt. Nein, das ist nicht wahr. Gottes Wort sagt was anderes. Kein anderer kann für dich dein Sündenproblem lösen. Das kann nur der Herr Jesus, wenn du zu ihm persönlich kommst. Es liegt also bei dir, ob du die 30 oder die 60 oder die 70 oder vielleicht sogar die 80 Jahre, ob du sie dazu nutzt, um deine Seele vorzubereiten, Gott zu begegnen, oder ob du sie benutzt, um den vergänglichen Dingen dieser Welt nachzujagen, nur um am Ende arm und verloren dazustehen. Das ist deine Entscheidung. Gott hat uns ausgestattet mit der Fähigkeit, in Freiheit Entscheidungen treffen zu können. Und ich bitte dich, wie jeden Abend, triff die richtige Entscheidung. Triff die richtige Entscheidung. Weil Gott will, dass du endlich nach Hause kommst. Gott wünscht das. Gott hat alles vorbereitet. Aber um nach Hause zu kommen, musst du erst verstehen, dass du so wie du bist, egal wie religiös, egal wie fromm, egal wie anständig, und ihr seid alle anständig, davon bin ich überzeugt, dass alles nur anständige Leute vor mir sitzen. Du musst erst erkennen, dass du von Gott getrennt bist und dass du von ihm weggelaufen bist und deine Sünden dich von ihm trennen. Deine Sünden trennen dich von ihm. Seht mal, deine Sünden stehen wie eine Kluft zwischen dir und Gott. Ich mache das noch einmal an so einem Bild deutlich, damit das jeder versteht. Das ist wie eine Kluft. Als Adam und Eva sich von Gott losgesagt haben, da mussten sie zunächst aus dem Garten, den Gott für sie gepflanzt hatte, raus. Und dann entstand eine Kluft zwischen Gott und uns. Wir auf der einen und Gott auf der anderen Seite. Und diese Kluft ist die Sünde. Und das macht es für uns unmöglich, zu Gott zurückzukommen. Die Bibel, die erklärt das so nüchtern. Die Bibel sagt im Alten Testament, im Propheten Jesaja, eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. Und das, liebe Freunde, betrifft jeden von uns. Egal wie du groß geworden bist, egal wo du wohnst, egal wie fromm du bist, egal wie anständig, das trifft alle. Die Anständigsten und die Schlimmsten. Alle trifft das gleiche Wort. Niemand von uns kann diese Kluft überbrücken, wieder zurückzukommen, obgleich das so viele Menschen versuchen. Die einen versuchen es durch ein anständiges Leben, durch gute Werke, aber das funktioniert nicht. Und ich erkläre gleich warum. Andere versuchen es, indem sie irgendeiner Religion oder irgendeiner Kirche beitreten. Das funktioniert nicht. Da kommt übrigens dieses Wort her, Religion, Religare, zurückverbinden, das ist dieser Wunsch, wir wollen zurück auf die andere Seite, da wo Gott ist, weil wir ahnen alle in unseren Herzen, da ist was da drüben und wir möchten es haben, weil wir merken, das fehlt uns. Aber du kriegst es nicht, wenn du irgendwo Mitglied wirst. Egal, was man dir verspricht. Egal, was man mit dir macht. Du schaffst das nicht. Oder andere versuchen es irgendwie, ja, durch Spenden oder durch Religionen oder was auch immer, was du auch immer probieren könntest. Egal, was wir machen, liebe Freunde, und das kann doch auch jeder verstehen. Das Problem, was wir haben, ist, egal was wir tun, wir können keine Sünde, die wir getan haben, ungeschehen machen. Das kann jeder verstehen. Egal, wie viel Geld du in den Klingelbeutel wirfst. Egal, wie anständig du bist. Keine Sünde, und das sind die Sünden, die uns trennen von Gott. Also muss das Sündenproblem muss gelöst werden. Und das löst kein Mensch. Egal wie oft du beichten gehst, ich kenne das, ich habe das hinter mir in meinem Leben. Ich, mit allem Respekt, weil ich gerade die Menschen, aus deren Hintergrund ich auch komme, ich über die Maßen liebe, weil ich selber jahrelang daran geglaubt habe, dass das genügt, bis ich anfing, die Bibel zu lesen. Und da habe ich gemerkt, das genügt nicht. Weil was kann ein Bruder für dich tun? Welches Lösegeld kann er bezahlen für dich? Niemand kann.
kann etwas für dich tun. Nur der Herr Jesus kann etwas tun, weil er am Kreuz für dich bezahlt hat, für deine Sünden. Und wenn du Vergebung brauchst, und die brauchen wir alle, dann musst du zu dem gehen, der dafür bezahlt hat. Direkt. Das sagt Gottes Wort. Wir brauchen niemanden, keinen Menschen, der die Gnade Gottes verwaltet. Nein, das brauchen wir nicht. Ich gehe zu dem, der die Gnade Gottes schenkt, der die Gnade Gottes in Person ist. Der Herr Jesus sagt durch den Apostel Paulus, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Und Gott will dir seine Gnade, unverdiente Zuwendung schenken, wenn du zu ihm kommst. Und weil wir das nicht können, weil keiner von uns eine Sünde ungeschehen machen kann, also das heißt mit uns, für uns ist es unmöglich, von uns aus auf die andere Seite von dieser Kluft zu kommen. Deswegen hat Gott die Initiative ergriffen und Gott hat seinen Sohn auf die Erde gesandt, damit er als Mensch, als einer von uns, diese Strafe, die Gott festgesetzt hat, für die Sünden bezahlt. Der Lohn, die Bezahlung für die Sünde ist der Tod. Und Tod heißt Trennung von der Quelle des Lebens. Und der Herr Jesus hatte keine Sünde in seinem eigenen Leben, keine. Er war völlig sündlos. Das war einer der Gründe, warum er von einer Jungfrau empfangen war durch den Heiligen Geist. Damit ich habe mal von einem katholischen Professor in Langenfeld in Deutschland, der war so renommiert. Ein Kollege hat mich eingeladen, ich sollte da auch mal zu diesem Glaubensforum mitgehen. Und da hat dieser, in der Vorweihnachtszeit hat er einen Vortrag gehalten über die Jungfrauengeburt und hat dann gesagt, es ist eigentlich völlig egal, ob Jesus durch den Heiligen Geist gezeugt oder durch einen römischen Soldaten gezeugt worden ist. Er hätte auf jeden Fall Gottes Sohn sein können. Na, der hat es überhaupt nicht begriffen. Der hat es überhaupt nicht begriffen. Wie kann, wenn ein römischer Soldat den Herrn Jesus gezeugt hätte, hätte der den Samen der Sünde bei sich gehabt, dann hätte der Herr Jesus nicht für meine Sünden sterben müssen, dann hätte er für seine eigenen Sünden sterben müssen. Aber er war sündlos. Und wenn du damit Probleme hast, dass der Herr Jesus sündlos war, frag seine Todfeinde. Frag die Todfeinde. Die haben ihn Tag und Nacht beobachtet, um eine Sache zu finden, die sie ihm anlasten konnten und haben nichts gefunden. Mussten Zeugen bestechen, dass sie was Falsches aussagen gegen ihn. Und weil der Herr Jesus ohne Sünde war, konnte er das bezahlen. Und dass er dann auf unsere Seite kam, Leute, das ist die Bedeutung von Weihnachten. Das ist die einzige Bedeutung von Weihnachten. Nicht Familienfest und Geschenke und lecker Essen und so weiter. So schön das alles ist. Aber die Bedeutung, die wir als Christen mit Weihnachten verbinden, ist, Gott kommt auf unsere Seite. Er hat die Kluft von der Seite Gottes aus überbrückt. Und Paulus beschreibt das so an seinen Brief an Timotheus, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten. Dafür ist er gekommen, auf unsere Seite. Das war Weihnachten, aber der ist nicht als Kind geblieben. Da ist eine Mutter, die mit ihrem Kind dann an die Kirche vorbeifährt, das Kind ist mittlerweile 6 oder 7 Jahre alt und sie waren schon mal in dieser großen Stadt, an der großen Kathedrale und sagte, Mama, lass mich doch mal reinlaufen. Es ist doch Weihnachtszeit, die haben da immer so eine große Krippe. Und dann läuft das Kind rein und kommt da wieder raus und sagt, Mama, das Jesuskind ist noch genauso klein wie voriges Jahr. Nein, der Herr Jesus ist nicht klein geblieben, er ist nicht in der Krippe geblieben, sondern er ist groß geworden und er ist am Kreuz für uns gestorben. Durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung hat er den Weg zu Gott für dich und für mich freigemacht. Wenn du an ihn glaubst, wenn du ihn einlädst, wenn du sagst, ja, Herr Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Und das ist es, woran sich die Christenheit eigentlich an Ostern erinnert. Nur das, nicht Ostereier. Ich brauche keine Ostereier. Ich erinnere mich an Ostern, dass der Herr Jesus für mich gestorben ist und dass er aus den Toten auferstanden ist. Daran glaube ich. Und daran erinnere ich mich zu Ostern und mit großer Freude. Und dadurch ist der Herr Jesus zu einer Brücke geworden, einer Brücke zurück nach Hause. Er alleine. Der Apostel Petrus, der beschreibt das so. denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Damit er uns zu Gott führe. Ich könnte es auch anders sagen. Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns nach Hause holt. Dafür ist er gekommen, um dich und mich nach Hause zu holen. Um uns dahin zu holen, wo wir hingehören, Leute. Und er hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Und ich frage dich, willst du dich nicht heute auf diesen Weg machen, um nach Hause zu kommen? Es ist deine Entscheidung. Ich kann dir das nur vorstellen. Mach dir bewusst, wie kurz das Leben ist. Mach dir das bewusst. Ich habe am Anfang diese Geschichten von diesen zwei Männern erzählt. Und ich sage dir ganz ernst, du bist nur einen Atemzug oder nur einen Herzschlag oder auch nur einen Autounfall weit von der Ewigkeit entfernt. Das ist ernst. Aber du bist auch nur ein ernstes, ehrliches Gebet weit davon entfernt, den Herrn Jesus in dein Leben aufzunehmen, um von ihm Vergebung für deine Schuld und Sünden zu empfangen und um von ihm ewiges Leben bei ihm in der Herrlichkeit zu empfangen. Das ist das, was Gott dir anbietet. Gott mahnt dich liebevoll umzukehren, weil Gott nicht will, dass du verloren gehst. Weil Gott jeden von uns, jeden von euch abgrundtief liebt. Und das kann man dran sehen, dass er bereit war, seinen eigenen Sohn zu geben in den Tod, damit du zurückkommen kannst. Und deswegen sagt uns der Prophet Jesaja im Kapitel 55, kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über dich erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Egal, was du gemacht hast, der Herr Jesus hat alles schon bezahlt. Wisst ihr, manchmal scheint es so, dass der Tod triumphiert, wenn er einen nach dem anderen von unseren Lieben holt. Und früher oder später kommt er dann auch zu dir. Aber wenn du zu dem Herrn Jesus umgekehrt bist, so wie es der Prophet Jesaja geschrieben hat, dann kann der Tod auf die lange Sicht niemals gewinnen. Warum? Weil der Herr Jesus ihn vor 2000 Jahren durch seine Auferstehung besiegt hat und du durch deinen Glauben, durch das Vertrauen auf ihn mit dem Herrn Jesus verbunden bist für alle Ewigkeit. Wisst ihr, jeder Mensch muss mal durch das finstere Tal des Todes, von dem der David in seinem Psalm 23 spricht. Aber für diejenigen, die dem Herrn Jesus ihr Leben anvertraut haben, für die ist das Todestal nicht mehr finster. Nicht mehr finster, weil, ich darf es einfach mit aller Freude und mit allem Respekt so formulieren, für die echten Christen ist das Todestal nicht mehr finster, weil der Herr Jesus schon vor ihnen hindurchgegangen ist. Und er hat für sie das Licht angelassen, damit sie keine Furcht mehr haben müssen, weil er wartet auf der anderen Seite. Und das ist die Frage, die du dir beantworten musst. Und ich bete darum, dass Gott dir das Vertrauen und den Willen schenkt, heute zum Herrn Jesus zu kommen, damit er dir Furcht und Ungewissheit nimmt und dein Leben ganz neu macht. Das ist das Angebot Gottes. Und ich sage dir, du wirst auf der ganzen Welt kein besseres Angebot finden. Und ich lade dich herzlich ein. Und wenn du möchtest, kannst du den ersten Schritt zum Herrn Jesus machen, indem du das Lied, was wir auch heute Abend wieder singen werden, indem du es zu deinem Gebet machst. Indem du ihm sagst, Herr Jesus, ich habe verstanden, worum es geht und ich komme heute zu dir. Und ich suche heute Gnade bei dir. Ich komme zum Kreuz, für mich starbst du hier. Mach es ganz persönlich für dich. Wenn wir dieses Lied singen und wenn du mitsingst und wenn du nicht singen kannst, dann brumm es. Und wenn du nicht brummen kannst, dann lies es nur leise in deinem Herzen. Wenn es dein Wunsch ist, kann das dein erster Schritt sein zu dem Herrn Jesus. Aber tu diesen Schritt. Und ich bitte dich im Namen Jesu darum. Wir wollen aufstehen und miteinander alle Verse singen und danach will ich mit uns beten.